Seit einigen Wochen sind wir unterwegs mit Jesus durch die Bergpredigt. Wir gehören jetzt zu den Jüngern, von denen wir am Anfang der Bergpredigt hören, die an Jesus herantraten, die aus der Menschenmenge heraustraten, an ihn herantraten, in seine Nähe kamen und die sich sicher an ihn gewandt haben und sagen: Herr, was bedeutet es, dir nachzufolgen? Darum geht es. Und nun fordert Jesus seine Jünger Schritt für Schritt heraus. Deshalb haben wir auch diese Themenreihe nicht genannt Spaziergang mit Jesus, sondern Abenteuer Jüngerschaft. Es geht tatsächlich um Herausforderung. Und heute steht eine neue Herausforderung vor uns, nämlich in dem Text Matthäus 5, 27 bis 32. Und das wollen wir jetzt miteinander lesen. Jesus sagt: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, nämlich in 2. Mose 20, 14, das siebte Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, 5. Mose 24, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Amen. Ein herausfordernder Text, wie jeder Text auch der Bergpredigt. Und wir wollen in die Details auch hineingehen. Als Überschrift habe ich der geheime Garten gewählt über dieser Predigt. Und ich habe jetzt darauf verzichtet, nachdem wir so viele schöne Gärten auch in der Meditation gesehen haben, die du, Gisela, vor der Anbetungszeit mit uns gemacht hast, jetzt noch ein weiteres Gartenbild anzufügen. Denke jetzt einfach mal an den eigenen Garten, also vielleicht bei dir zu Hause oder deinen inneren Garten. Ich glaube, dass da jeder auch ein anderes Bild auch jetzt so vor seinem inneren Auge hat. Und das möchte ich auch nicht durch weitere Bilder hier vorne stören, sondern mich ganz auf die schlichten Überschriften auch jetzt beschränken. In einen solchen Garten möchte ich euch jetzt mit hineinnehmen. Aber bevor wir hineingehen in diesen geheimen Garten, möchte ich mit euch um diesen Garten herumgehen. Und das Erste, was dabei auffällt, ist, dass dieser Garten von einer hohen und einer stabilen Mauer umgeben ist und dass er auch ein Tor hat, das sehr solide ist und festgebaut. Dieser Garten ist offensichtlich kein öffentlicher Park, in dem jeder rumspazieren kann, wo man ein- und ausgehen kann, sondern dieser Garten ist ein geschützter Raum. Und es muss schön sein in diesem Garten, denn man sieht die Wipfel von wunderbaren Bäumen und Sträuchern. Sie ragen über die Mauer, Äste mit prächtigen Blüten und Früchten, sie ragen hinüber. Und man hört im Garten Menschen, die sich dort aufhalten, die dort zu Hause sind, die sich dort sicher und wohl fühlen. Habt ihr das alles vor Augen? Jesus spricht ja hier vom siebten Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Ich denke, man kann dieses Gebot im Zusammenhang mit diesem Bild einfach erst einmal schon mal gut erklären, um was es dabei eigentlich geht. Dieses Gebot ist die Schutzmauer. Es ist die Schutzmauer, die um den wunderbaren Garten der Ehebeziehung, des Ehebundes errichtet ist. Und auch die Schutzmauer, die notwendig ist, um unsere sexuelle Unversehrtheit als Männer, Frauen, als Kinder zu bewahren. Wir brauchen solch einen Schutz. Und darum geht es bei den Geboten. Gebote sind Schutzmauern um wertvolle, kostbare Räume. Das wichtigste Thema ist natürlich eigentlich der Garten und nicht die Schutzmauer. Da sind wir beieinander, oder? Aber wenn die Mauer brüchig wird und den Garten nicht mehr schützen kann, dann wird auch sie selber zum Thema. Und wir müssen uns über sie Gedanken machen. Von dieser Vorstellung her, von diesem Garten her, möchte ich drei große Hauptpunkte entfalten. Und zwar der erste, die Bestimmung dieses Gartens. Der zweite, die Gefährdung des Gartens. Und das dritte, die Heilung des Gartens. Die Bestimmung des Gartens. Jesus verankert die Ehebeziehung im Schöpfungsbericht. Im Matthäusevangelium lesen wir an anderer Stelle, auch einige Kapitel später, in Kapitel 19, dass die Pharisäer ihm auch diese Frage stellten, wie ist es denn, Matthäus 19, 3 folgende, ob es erlaubt sei, sich eben scheiden zu lassen. Und wir erfahren gleich noch ein bisschen mehr über die Scheidungspraxis zur Zeit Jesu, dann verstehen wir auch noch ein bisschen besser, auf welchem Hintergrund diese Frage eigentlich an Jesus herangestellt worden ist. Und er antwortet darauf, habt ihr nicht gelesen, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also für Jesus ist dieser Ehebund nicht einfach eine menschliche Erfindung, sondern es ist etwas, das Gott schon am Anfang auf seinem Herzen hatte, was sozusagen zur Urerfahrung des Menschseins dazugehört. Adam und Eva sind in ihrem paradiesischen Zusammenleben das Urbild für die Beziehung von Mann und Frau in der Ehe. Sie leben in einem gemeinsamen Garten. Sie sind eng miteinander vertraut. Sie haben keine Scheu voreinander. Sie sind eine Einheit und sie stellen gemeinsam das Ebenbild Gottes dar. Nicht nur der Mann, wie vielleicht manche meinen könnten, sondern Mann und Frau gemeinsam können nur Abbild und Ebenbild Gottes sein. Und was wichtig ist, sie sind da nicht nur allein in trauter Zweisamkeit, sondern sie leben in Gemeinschaft mit Gott. Falls ihr euch erinnert an den Schöpfungsbericht, sie gehen mit ihm sogar spazieren in der Abendkühle. Wunderbar. Also als ich mir das so vorgestellt habe, in der Predigtvorbereitung bin ich so ganz ruhig geworden. Ich habe mal so Gärten vor mir gesehen und habe dann das Wasser plätschern gehört. Und ich habe gemerkt, das hat auch mit mir selber was gemacht, in diese biblische Bildsprache und Realität auch hineinzugehen. Und ich glaube, dass es heilsam für uns ist, uns das auch bewusst zu machen und das auch in unsere Seele hineinzulassen. Und eben ist es wichtig, Gott selber ist eben auch gegenwärtig. Das gehört mit dazu, zu diesem Miteinander. Ohne ihn geht es gar nicht. Genauso wie die Bergpredigt nicht ohne Jesus zu leben ist. Er steht im Zentrum und die Beziehung zu ihm ist das Fundament. Das heißt zusammenfassend, die Ehe ist von Gott gewollt, sie ist von Gott gesegnet und sie wird durch die Gegenwart Gottes besiegelt und geheiligt. Das versuchen wir auch heute abzubilden, wenn wir Trauungen haben. Und es ist wunderbar, dass wir immer wieder auch jetzt zuletzt Bernice und Henry, da haben wir das Eheversprechen auf Englisch dann gemacht. Das ist die Sprache eures Herzens. Aber auch um es allen nochmal so bewusst zu machen, dieses Eheversprechen bildet diesen Bund ab. Wenn zum Beispiel der Bräutigam sagt zu seiner Braut, ja, meine Liebste, was auch immer der Name jetzt ist, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und in Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es schon bemerkenswert, welche Themen in der Jüngerschaftsschule Jesu wichtig sind. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt ausgewählt hättet, Jüngerschaftsschule. dann jetzt das Thema, du sollst nicht Ehe brechen, auszulegen und zu vertiefen, sagen, liebe Jünger, das ist wichtig für euch. Und davor kam auch noch das Gebot, du sollst nicht töten. Darüber hast du, Till, letzte Woche eine motivierende und wichtige und tiefe Predigt gehalten, dass wir auf unsere Beziehungen in unserer Gemeindefamilie achten. Und nun geht es tatsächlich um die Beziehungen auch in unserer biologischen Familie und im Kern eben auch um diese Ehebeziehungen. Wir werden sehen, es geht auch ganz unabhängig, ob du jetzt verheiratet bist oder nicht, ob du noch jung bist oder auch schon älter, es geht auch um unsere sexuelle Identität und Integrität und Unversehrtheit. Jüngerschaft hat es ganz elementar, ist ganz elementar, auch im Zusammenhang mit unserer Ehe und damit, wie wir mit unserer Sexualität, mit unserer Identität als Männer und Frauen umgehen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite, der etwas größere und umfangreichere, leider die Gefährdung des Gartens. Also, wenn man solch einen wunderbaren gemeinsamen Garten hat, wäre es doch naheliegend, alle Energie und Kreativität in die gemeinsame Gestaltung des Gartens zu investieren. Das immer beieinander, hoffe ich. Und es ist auch wirklich notwendig, solch einen Garten zu pflegen, sonst verwildert er mit Sicherheit. Als wir in unser Haus eingezogen sind vor 3 Jahren, haben wir einen Garten vorgefunden, der, glaube ich, nie gemäht worden ist und die Hecke wurde nie geschnitten. Und das war wirklich ein reines Chaos. Und ich weiß, eine Schwester aus unserer Gemeinde, also viele haben sich ja ganz toll dafür verdient gemacht und für uns eingesetzt. Wir sind so gerührt auch davon, dieser Hilfe, die haben wir aber auch gebraucht. Und eine Schwester hat so Unkraut, so Ranken aus der Hecke rausgerissen und hat gesagt, die sind wie die Sünde. Also das vergesse ich nie, die sich da so reingerankt haben und festgekrallt haben und alles überwuchert haben. Und das war eigentlich, kam so aus dem Herzen, aber es passt. Denn so ist das auch. Wenn es nicht gepflegt wird, dann verwildert das Ding und wird nachher unbewohnbar. Man geht da auch nie mehr gern rein. Tja, und zur Zeit Jesu war die, und wohl auch heute vielfach, war die Realität eben ganz anders. Es ging weniger um Erhaltung und Pflege des Gartens, sondern auch im griechisch-römischen Umfeld und auch im jüdischen, da war Ehescheidung und Zerbruch von Ehe und Familie auch ein großes Thema. Im Judentum, das haben wir gelesen in dem Bibeltext, gibt es ja auch diese oder Regel im 5. Mose, dass der Mann der Frau, also nicht die Frau dem Mann, sondern der Mann der Frau, einen Scheidebrief ausstellen kann. Und da hat man dann sich Gedanken drüber gemacht und diskutiert, ja, unter welchen Bedingungen denn? Und viele haben sympathisiert mit der Schule des Rabbi Hillel. Till schmunzelt schon, du kennst es. Dabei war schon angebranntes Essen und das Kennenlernen einer schöneren Frau ein berechtigter Grund, sich per Scheidebrief von seiner Frau zu trennen. Also Schatz, das hat heute nichts mit dem Essen. Ne? Hier ist der Scheidebrief. Ne? Die Frau war also völlig der Willkür des Mannes ausgeliefert und musste ständig versuchen, ihn zufriedenzustellen, um nicht weggeschickt zu werden. Und die Frau galt überhaupt in dieser Zeit mehr als Gegenstand und Besitz und nicht als gleichwertiges Gegenüber. Und wenn wir jetzt noch im Ohr haben und auch den Bericht aus dem Schöpfungsbericht, man merkt, das ist nicht stimmig. Da muss einfach etwas aus dem Ruder gelaufen sein. Und stellt euch mal vor, insbesondere die Männer zur Zeit Jesu standen dann eben nicht im Garten zusammen mit ihrer Frau, um dort alles schön zu machen, sondern standen eher an der Gartenmauer und schauten hinaus auf den Weg, ob da nicht eine attraktive Alternative vorbeigeht. Die Hürde war ja relativ niedrig. Oder sie haben gesagt, ich hole mir mal die Leiter und muss mal ein paar Äpfel pflücken. Und die Frau fragt, was machst du da? Ja, ich pflück die Äpfel, aber in Wirklichkeit guckt er über die Mauer hinüber zu den Kirschen im Nachbarsgarten, die ja bekanntlich immer irgendwie attraktiver erscheinen sollen als die eigenen. Was machst du da gerade am Computer? Was machst du da gerade, keine Ahnung? Ich schaue einen Naturfilm. Nun,
Wer den ursprünglichen Zusammenhang und den Sinn von Ehe und Partnerschaft aus den Augen verliert, der hoffentlich ein wenig aufgeleuchtet ist am Anfang, wer also gar nicht mehr den Sinn vor Augen hat, der wird vielleicht alles nur noch unter dem Aspekt sehen, was bringt mir das jetzt im Augenblick? Komme ich auf meine Kosten? Passt das zu meiner augenblicklichen Lebenssituation? Oder gibt es nicht auch noch was Besseres? Und was wirklich erstaunlich ist, selbst die Jünger Jesu reagierten alles andere als begeistert, als Jesus ihnen Gottes ursprünglichen Willen im Hinblick auf die Ehe nachdrücklich klar machte. Das lesen wir in Matthäus 19, wo er eben genau dasselbe zu ihnen sagte, wie wir eben gelesen haben. Was haben sie daraufhin gesagt? Vers 10, 19, 10, da sagten die Jünger zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Also sie haben offensichtlich nicht diese Vision vor Augen gehabt, wozu das eigentlich gut ist. Sie waren auch nicht besser als die anderen. Und auf diesem Hintergrund ist es zu verstehen, dass Jesus sagte, Leute, Kernaussage in der Bergpredigt ist ja Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugetan werden. Es ist wichtig, ihr habt nicht die richtigen Werte. Also den Garten, der wirklich wichtig ist, ihr habt ihn nicht erkannt. Ihr, auch in anderen Beziehungen, habt ihr nicht, seid ihr auf dem Holzweg, ihr seid falsch orientiert. Und deshalb möchte ich euch das jetzt so eindringlich nahelegen, was wirklich wichtig ist. Nämlich der ursprüngliche Schöpfungswille Gottes, den ihr neu entdecken sollt. Die Ehe ist kein Gefängnis, sondern ein wunderbarer Garten, der euch anvertraut ist, um ihn zum Blühen zu bringen und um damit Leben in dieser Welt zu leben und Leben in diese Welt zu bringen. Aber dieser Garten ist auch verletzlich. Der Ehebund ist zerbrechlich. Das erleben leider viele Menschen, damals wie heute. Und ich weiß, dass das auch für viele auch ein sehr, sehr, sehr persönliches Thema ist. Tatsache ist, beide Ehepaare haben es in der Hand, den Ehebund zu zerbrechen oder zerbrechen zu lassen. Und dabei macht Jesus sehr klar, dass dies, wenn es so mutwillig herbeigeführt ist, tatsächlich Sünde ist und dass Gott uns dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Das sind ja die ernsten Worte, an die wir uns jetzt auch noch erinnern. Nun die Frage, was zerbricht die Ehe? Es gibt sehr, sehr viele Gründe und ich möchte einfach nur einige wenige nennen. Zum Beispiel, wenn man sich nicht genug Zeit nimmt, um tatsächlich auch diesen gemeinsamen Garten zu pflegen. Also wenn man immer sich woanders aufhält und nicht sich auch kümmert um das, was einem anvertraut ist, dann wird es mit der Zeit auch seinen Wert verlieren. Wenn man den gemeinsamen Garten nicht genügend schützt, das heißt, wenn diese Mauer, also dieser Schutzraum drumherum nicht genügend beachtet wird und aufgerichtet wird. Und vor allem, und das ist der Hauptgrund, den Jesus jetzt hier auch anspricht und auf den wir jetzt auch intensiver eingehen wollen, wenn unsere Wahrnehmung vergiftet wird und wenn wir unseren Partnern untreu werden. Deshalb spricht Jesus hier vom rechten Auge und er sagt, wenn dich dein rechtes Auge eben verführt, zu Fall bringt, dann reiß es aus. Was ist damit gemeint? Es ist der begehrliche Blick, also jetzt aus der Sicht eines Mannes, auf die andere Frau beziehungsweise auf einen anderen Mann. Und dass dieser begehrliche Blick, das ist dann nicht der erste Blick, denke ich, sondern es ist der zweite und dritte vertiefte Blick, verbunden mit einem entsprechenden Gedankenkino. Wir haben ja alle Projektionsleinwände in unserem Innern und können darauf ja ziemlich viel Filme abspielen lassen. Ist das so? Das ist so. Also wäre jetzt ein interessantes Kinoerlebnis, wenn man hier das alles mal nach vorne projizieren könnte. So Zufallsgenerator. Aber das hat Gott sich schon gut ausgedacht, dass das jetzt nicht passiert. Aber Gott sieht es, ja, das ist eine Tatsache. Ja, und ein gutes bzw. schlechtes Beispiel dafür ist König David. Falls ihr euch erinnert, er ging auf der Dachterrasse spazieren, also auch in seinem Dachgarten, und blickte dabei eben in Nachbarsgarten und hat hinübergeschaut und hat die schöne Bathseba beim Bade gesehen. Und statt, das kann ja mal passieren, ja, es war ja auch nicht so beabsichtigt ursprünglich, aber statt es jetzt dabei zu belassen, vertiefte er dann die Studien und den Blick auf Bathseba und gab sich eben offensichtlich ganz so merkwürdigen Fantasien hin. Er wusste, dass sie verheiratet ist, aber so wie er sie da sah und immer tiefer anschaute, und dann kam eine Dynamik bei ihm in Gang, die ja eben damit zusammenhängt, wie wir gebaut sind. Dass wenn wir unsere Wahrnehmung lenken, zum Beispiel auf so einen reizvollen Anblick, dass das einfach etwas mit uns macht. Und irgendwann tatsächlich eine Eigendynamik bekommt und auch die Hand, nämlich die Handlung, dann auch dazukommt. Vielleicht kennt ihr das, aber es ist wie bei den Dominosteinen. Wenn der erste Stein anfängt zu fallen, dann fallen irgendwann alle anderen auch noch hinterher. Das rechte Auge, das ist natürlich auch eine Bildsprache, steht für das Leitauge, also für die primäre Wahrnehmung, für die primäre Ausrichtung meiner Wahrnehmung. Wonach trachtet es zuerst? Wonach trachte ich zuerst? Worauf bin ich vor allen Dingen ausgerichtet? Worauf konzentriere ich mich? Welche inneren Bilder entstehen dadurch in mir? Welche Gefühle kommen dadurch in mir auf? Und schließlich, zu welchen Handlungen werde ich dadurch bewegt? Sicherlich auch eine gute Frage für jeden von uns persönlich. Was beschäftigt mich eigentlich vor allem? Und was für ein Dominoeffekt entsteht dadurch in meinem Leben? Weil es gibt einen Zusammenhang zwischen dem rechten Auge und auch der rechten Hand, zwischen der Wahrnehmungslenkung und der Handlung, die daraus resultiert. Also rechte Auge und rechte Hand hängen in diesem Sinne unmittelbar zusammen. Und es können Handlungen daraus entstehen, die mich zu Fall bringen und am Ende auch unter das Gericht Gottes. Auch das ist wichtig und gehört auch mit zur Botschaft Jesu, dass wir alle einmal Rechenschaft ablegen müssen, alle Menschen vor Gott. So war es bei König David und so ist es auch heute noch. Und was für David die Dachterrasse war, was ist das für uns heute? Ich denke, der Computer, das Tablet oder auch das Smartphone. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich das heute vergessen habe. Ich habe es heute Morgen ausgeschaltet, habe gesagt, nee, das bringt mich jetzt die ganze Zeit immer diese WhatsApp und jene Nachricht. Ich will mich mal jetzt konzentrieren, dann habe ich es vergessen. Und ich habe keine Panikgefühle gekriegt im Auto, als ich festgestellt habe, ich habe mein Smartphone nicht dabei. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Schatz, ich bin gar nicht aufgeregt und fühle mich nicht unruhig deshalb. Und an die Stelle der realen und schönen Bathseba ist heute die Pornografie getreten. Bilder und Filme mit sexuellen Darstellungen, die sich nicht nur leicht finden lassen, sondern die sich dem Nutzer dieser Medien geradezu aufdrängen, auch wenn er sie nicht sucht. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal erlebt. Ihr seid auf irgendeiner Website und plötzlich poppt da eben so eine, sag ich mal, überoptimale Attrappe auf. Also das kennt ihr aus der Verhaltensforschung. Ja, eine etwas so überbetonte Darstellung. Und sagt, klick mich an. Und dann könnte dieser Dominoeffekt in Gang kommen, wenn man dem folgt. Für viele ist es normal und zu einer Gewohnheit geworden, sich pornografische Inhalte anzuschauen. Und das fängt auch immer früher an. Ich habe mir das so vorgestellt, der kleine Adam im Paradies, er sitzt da und möchte gerne ein Spielzeug und dann kriegt er ein Tablet und ein Smartphone mit Internetzugang und dann wird es ihm gesagt, spiel mal schön, wir sehen uns dann später. Und genau das ist es, was ja viele Kinder immer früher auch heute erleben. Und es ist erwiesen, dass schon viele Kinder und Jugendliche dadurch schon sehr früh in den Sog pornografischer und gewalttätiger Darstellungen gezogen werden. Und dadurch werden Kinder und auch Erwachsene geprägt. Und das hat starke Auswirkungen. Und wie die Seelsorge zeigt, ist das auch für uns und unseren Gemeinden, für uns als Christen einfach auch eine, sagen wir mal, Herausforderung, etwas, womit wir öfter konfrontiert werden und wo wir auch lernen müssen, damit umzugehen, uns auch Grenzen zu setzen. Im Bild gesprochen, der kleine Adam sitzt in seinem Kindergarten ohne schützende Mauer, weil diese kleinen Geräte sind eigentlich wie ein riesengroßes Scheunentor, durch das alles und jeder ein- und ausgehen kann in diesem Garten und alles hinterlässt auch Spuren darin. Und das ist eben ein großer Irrtum zu meinen, dass das, was wir eben mit unserem Körper tun oder was wir eben auch in unsere Seele hineinlassen, dass das eben nichts eigentlich wirklich tiefer mit uns zu tun hätte, sondern wir sind eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Und das auch, was wir mit unserem Körper tun, das ist auch in unserem Innen, in unserem Herzen. Und wenn ihr mal Hand aufs Herz euch das überlegt, wie es euch geht, wisst ihr, dass es so ist. Wir sind eine Einheit. Und auch die Erwachsenen, Adam und Eva, geht es heute nicht anders. Sie denken, das sei ganz normal, in solch einem Garten zu leben. Ständig wird ihnen eingeredet, es ist normal, in einem Garten ohne Mauer zu leben, ohne einen Schutzraum. Und natürlich ist das auch ein Stück Teil der Antwort darauf, was es, ja, ob Sexualität und Ehe zusammengehören. Und ich denke, dass Jesus das hier eigentlich sehr deutlich und nachdrücklich klar macht. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir ohne Ehe keine sexuellen Wesen sind. Es hat eben auch etwas mit unserer Identität zu tun, als Männer, Frauen, als Jungen und Mädchen. Und wir wissen, wir leben in einer Zeit, wo das auch sehr stark in Frage gestellt wird durch verschiedenste Ideologien. Aber Gottes Wort ist so heilsam und zeigt uns, dass Gott uns so geschaffen hat als Männer und Frauen. Und dass wir diesen, und ich denke, das wird schon klar, dass wir auch diese schützende Mauer brauchen. Das möchte ich auch all denen sagen, die eben auch jünger sind und oder auch älter und an dieser Frage stehen, ja, soll man einfach das ohne diesen Schutzraum machen. Und deshalb, es ist so wichtig, diesen Bund auch vor Gott zu schließen und es in Gottes Ordnung hineinzubringen. Nun, noch zu diesen pornografischen Darstellungen. Sie dringen in die Herzen der Menschen ein und haben massive Auswirkungen. Und die Wirkungen von Pornografiekonsum wurden in den letzten Jahrzehnten auch in zahlreichen internationalen Studien untersucht. Das sind jetzt keine christlichen Studien, aber tendenziös, sondern einfach wissenschaftliche. Und neben der signifikanten Veränderung von Einstellungen lassen sich zusammenfassend besonders drei Wirkungsbereiche unterscheiden. Erstens, durch Pornografie wird die Fähigkeit zur partnerschaftlicher Intimität beeinträchtigt. Also Pornografie bewirkt tatsächlich auch bei Paaren und bei Ehepaaren, dass sie keinen Spaß am Sex mehr haben. Weil dadurch ganz falsche Vorstellungen und ein Druck und eine völlig falsche Wahrnehmung mehr hineinkommt und Enttäuschung, Frustration und Druck eben die natürliche Begegnung und die natürliche Freude aneinander überlagert. Mit unseren Diakonen für die Ehearbeit auch darüber vorgesprochen und ich werde sie später auch nochmal kurz euch vorstellen und kann nur so sagen, ja, dass Andreas das auch einfach aus dieser Erfahrung und aus den Paarberatungen, aus dem, was sie dort hören von den Ehepaaren und Paaren, dass das wirklich ein großes Problem ist und dass es ein wichtiger Ansatzpunkt ist, auch hier in eine Klarheit reinzukommen. Und deshalb spricht Jesus das hier auch an. Also die partnerschaftliche Intimität, dann zweitens, es entwickelt sich auch ein Abhängigkeitsverhalten. Also man wird danach süchtig. Diese Darstellungen sind nicht natürlich, sondern einfach übertrieben. Und sie bewirken, dass irgendwie Botenstoffe in unserem Stoffwechsel ausgeschüttet werden, die uns dafür belohnen, das anzuschauen. Also ich denke, dass es wahrscheinlich vor allem Männer betrifft. Da wird man immer dafür belohnt und denkt, oh, da fühle ich mich gut. Und dann, aber es geht immer weiter. Und es bringt keine Zufriedenheit, keine Erfüllung, sondern eigentlich eine immer größere Abhängigkeit. Und das Dritte, dass auch die Toleranz und die Bereitschaft zu sexueller Gewalt zunimmt durch den Konsum eben pornografischer Inhalte. Die Pornoindustrie, das ist ein richtig riesiger Industriezweig, vermittelt den Eindruck, dass dieser Sex den Teilnehmern Spaß machen würde. Also, dass sie da richtig Freude dran haben. Das gehört dann zum Marketing, das so, und das könnte man sich ja dann auch einreden, das ist ja eine tolle Sache und das, sie sehen alle so fröhlich dabei vielleicht aus, aber die Realität sieht anders aus. Und ich habe viele Interviews jetzt gelesen von Frauen insbesondere, die eben da reingeraten sind in diese Maschinerie. Ich möchte nur einige Zitate, eine Shelley Lubben, die sagt, viele glauben das weit verbreitete Märchen, dass Frauen Spaß daran haben, Pornos zu produzieren. In Wirklichkeit zerbrechen sie immer daran. Sexbepackte Pornofilme, die einem frisch gefärbte Blondinen präsentieren, deren beschwörende Augen sagen, ich will dich, sind wahrscheinlich eine der größten Täuschungen aller Zeiten. Wahr ist, keine von uns macht Pornografie gerne. Tatsächlich hassen wir es. Wir hassen es, von Fremden angefasst zu werden, denen nichts an uns liegt. Und eine Tamara Torin, ich wurde in dieser Industrie sehr misshandelt. Ich wurde zusammengeschlagen und vergewaltigt. Die Mädchen wissen nicht, in was sie sich da hineinbegeben. Es geht in dieser Branche darum, Mädchen wie Tiere zu benutzen, die versteigert werden. Und Erin Moore, steht, hat etwa 100 Filme gedreht. Während meiner Pornokarriere wurde ich mehr gedemütigt und wie ein Stück Dreck behandelt, als ich mir je in meinem ganzen Leben hätte vorstellen können, dass das möglich sein könnte. Ich war keine Frau in den Augen irgendeines der Produzenten, ich war ein Nichts für sie. Im Übrigen sterben diese Menschen oft schon Mitte 40. Viel früher, nicht, als man normalerweise erwarten sollte. Und noch vielleicht so, als es gibt ja auch das Problem moderner Sklaverei und weltweit sind es etwa 27 Millionen Frauen, die in Sklaverei leben und auch zur Sexarbeit, wie das genannt wird, in der Pornoindustrie gezwungen werden. Das ist nicht romantisch, das ist nicht schön und jeder Gedanke, dass das irgendwie etwas Gutes sein könnte, ist einfach nur geschicktes Marketing von Leuten, die damit Geld verdienen wollen. Aber uns und den Menschen tut es nicht gut. Die rechte Hand und das rechte Auge, die primäre Wahrnehmung und die daraus resultierenden Handlungen sind nicht nur ein Thema in der Zeit Jesu, sondern hochaktuell. Sind wir da beieinander? Das ist so. Jesus sagt, wenn es hier schief läuft, also von der Wahrnehmung ausgehend, dann zerbrechen daran eure Ehen und auch ihr selber zerbrecht daran, auch eben als Kinder, Jugendliche und als Erwachsene, auch als Singles. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr radikal umkehrt, dass ihr wirklich radikal werdet. Und das geht natürlich nicht tatsächlich darum, um Augen auszureißen und Hände abzuhacken. Meine Frau hat mich extra nochmal darauf hingewiesen, dass ich das deutlich sagen muss. Ich glaube, sonst wären wir hier alle ziemlich verstümmelt in dieser Versammlung. Sondern es geht natürlich um wirklich radikale Ernsthaftigkeit und Konsequenz. Das möchte ich noch mal einmal hier deutlich machen. Aber Jesus benutzt diese drastischen Bilder, um deutlich zu machen, wie wichtig das auch wirklich ist, dass wir das hier auch so ernst nehmen. Nur noch einige Gedanken zum Aspekt Heilung und Wiederherstellung des Gartens. Und ich muss euch sagen, ich merke bei diesem Riesenthema, wie schwierig das ist, in dieser Zeit das anzupacken. Aber es ist uns so vorgegeben. Aber wichtig ist, Jesus steht vor uns nicht nur als der vollmächtige Gesetzgeber und der ehrfurchtgebietende Richter. So steht er vor uns. Sondern er steht vor uns auch als der Erlöser, der Gekreuzigte und Auferstandene, der sich für uns geopfert hat, um uns in unserer Zerbrochenheit zu heilen. Und ihr Lieben, damit ist alle Zerbrochenheit gemeint, die eben auch geschehen kann. Und Jesus ist viel klarer und deutlicher, das merke ich, oder merken wir wahrscheinlich alle, wenn wir jetzt hier genau zuhören, als wir es je gedacht hätten. Es ist oft so drastisch klar. Aber er hat auch viel mehr Erbarmen und Gnade für unsere Zerbrochenheit, als wir es uns je hätten träumen lassen. Also er ist viel klarer und deutlicher, als wir es je gedacht hätten, aber er ist auch hat mehr Erbarmen und mehr Gnade für unsere Zerbrochenheit, als wir es uns je hätten träumen lassen. Der Schlüsselsatz der Bergpredigt oder vor der Bergpredigt lautet ja, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Dahin möchte Jesus uns führen. Es hat mich erinnert an das Wort in 2. Chronik 7,14, wo es heißt, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Was für eine Verheißung. Der Garten wird wiederhergestellt. Und möchte das auch so bezeugen, dass ich es erlebt habe, wirklich auch immer wieder, dass Menschen, egal welche Zerbrochenheit auch in ihrem Leben war, auch Dinge, die sie nicht mehr in Ordnung bringen konnten, dass ich erlebt habe, wo sie zu Jesus gekommen sind, ihr Leben offengelegt haben, Heilung erfahren haben, dass dann auch wieder ein Neuanfang und ja, neues Aufblühen auch geschehen konnte. Ich möchte jetzt nochmal das unter drei Aspekten, also zum Abschluss, unter diesen persönlichen mit einigen Fragen einleiten. Schritte der Umkehr. Wie sieht mein innerer Garten aus? Worauf richtet sich meine Wahrnehmung? Pflege ich die Beziehung zu Jesus? Bin ich verankert in seinem Wort? Was bestimmt meine Handlungen? Setze ich andere und mir selbst angemessene Grenzen? Bin ich in der Pornofalle? Bin ich bereit, jetzt umzukehren und einen klaren Schnitt zu machen? Also wenn ich merke, es gibt Dinge, die sind nicht gut. Und für Ehepaare, pflegen wir unseren gemeinsamen Garten, pflegen wir die Beziehung zu Jesus, sind wir verankert in seinem Wort, nehmen wir uns dafür genügend Zeit, setzen wir angemessene Grenzen, sind wir einander treu, ist einer von uns in der Pornofalle, sind wir bereit umzukehren und einen klaren Schnitt zu machen. Und als letzter Gedanke, es gibt ja auch die Situation einfach, wo die Dinge dann tatsächlich auch zerbrechen, aus welchen Gründen auch immer, wenn eben alles zerbrochen ist. Und ich glaube, dass auch viele von uns das auch schon in verschiedenen Lebensbereichen erlebt haben, vielleicht auch in diesem Bereich der Ehe. Und gerade dann ist es wichtig, dass wir auch hören dürfen, dass Jesus sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Ich bin gekommen, um auch dich reinzuwaschen, um dich auch wieder neu zu machen. Und Jesus hat zerbrochene Menschen nie abgewiesen. Ich denke da an den verlorenen Sohn, die Ehebrecherin. Und selbst im Alten Testament, ich habe an den David gedacht, es ist sicher kein gutes Beispiel, aber Gott hat ihm durch Zerbruch und durch Sündenbekenntnis, aber auch durch Vergebung und Buße und auch viel Leiden hindurch eben doch auch nochmal neue Gnade geschenkt. Das ist unfassbar. Man sagt ja immer, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Aber irgendwo stimmt das auch, wenn man in die Bibel schaut und auch in unsere Biografien. Also Gott hat auch für dich noch Glauben und für mich. Und das ist wunderbar. Er ist gekommen, zu vergeben, zu heilen und um einen Neuanfang zu ermöglichen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in unserer Gemeinde Menschen haben, die nach einem großen Zerbruch diese Wiederherstellung durch Jesus erleben durften. Ich bin sehr dankbar für euch. Und wenn wir zu Jesus umkehren und ihm unser Leben, unsere Zerbrochenheit in die Hände legen, dann, denke ich mal, wird er zuerst einmal unseren persönlichen inneren Garten wiederherstellen. Das ist sehr wichtig. Manchmal möchte man dann einfach immer sofort weitermachen. Aber dass er sagt, erstmal muss mein persönlicher innerer Garten neu hergestellt werden. Und dann wird er uns zeigen, ob für uns eine weitere Partnerschaft in einer Ehe dran ist oder vielleicht auch ein erfülltes Single-Dasein. Aber was ich an dieser Stelle auch sagen möchte, weil das natürlich auch eine Frage ist, ich persönlich glaube nicht, dass es jetzt wirklich eine absolute starre Grenze gibt an dieser Stelle, sondern ein ernsthaftes, verantwortungsvolles, persönliches Hören auf Gott, der dann einem zeigen wird, was für einen selber dann auch dran ist. Und ich glaube, wo Jesus ist, da ist alles möglich, auch an Wiederherstellung. Und ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass sie auch und gerade für zerbrochene Menschen ein Ort der Heilung und Wiederherstellung wird, in dem sie Heimat finden und Gottes Liebe erleben. Und dass wir auch, gerade wenn wir sehen, dass wir auch untereinander Zerbrochenheit in unserem Leben haben, dass wir dann sagen, ja, ich stehe zu dir, ich bete für dich, wir halten zusammen und wir wollen einander helfen, Jesus nachzufolgen. Aber ich bin auch neu begeistert, auch von dem Plan Gottes, als ich so gespürt habe, was es Gott eigentlich geht, dieses Leben hervorzubringen. Und Jesus sagt ja auch, er liebt blühende Gärten, glaube ich. Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. In diesem Sinne. Amen. Ich möchte nur mit